Ihr Lieben, schön, dass ihr heute hier seid. Schön, dass ihr am Bildschirm auch mit dabei seid, auch wenn wir euch nicht sehen. Ich freue mich einfach darüber. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr kennt ja sicher viele Sprichwörter, wie zum Beispiel das Sprichwort willst du mich auf den Arm nehmen? Kennt man ganz gut, ne? Im Englischen gibt es sowas Ähnliches. Das heißt, do you want to pull my leg? Also willst du mich mir am Bein ziehen? Und dann spricht man das da auch manchmal nicht so aus, sondern dann sagt man einfach nur, pull the other one's got bills on. Also zieh an der anderen Seite, da sind Glocken dran oder so. Ja? Also so nach dem Motto, hey, ich glaub dir doch nicht. Ne? Sprichwörter sind immer wieder Sachen, die so in unser Leben Einzug halten und die uns in einem kurzen Satz an irgendwelche Dinge erinnern, die eigentlich einen guten Sachverhalt haben, wo wir da sagen, hey, das ist es wert zu erinnern. Es gibt zum Beispiel das Sprichwort, wie du mir, so ich dir. Kennt ihr noch so irgendwelche Sprichwörter, die in die gleiche Richtung gehen von wie du mir, so ich dir? Wer anderen eine Grube gräbt, ist selbst ein Schwein. Ich habe hier gehört noch irgendwie, wie man in den Wald. So. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, wenn ich euch schlecht höre. Auge, Auge. Hast du mein Skript gelesen? Ja, genau. Richtig. Alte Testament, ne? Da wollte ich eigentlich hin. Ja, wie man es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ne? Also es gibt so viele Sprichwörter, die auch vielleicht eine Nuance daneben sind, nochmal anders sind, aber das Gleiche ausdrücken. Und eigentlich ist das, wie du mir, so ich dir, ist eigentlich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Alte Testament, ne? Findet in unserer Kultur einfach Eingang. Und ich möchte einfach heute mein anderes Sprichwort sagen, vielleicht wird es ja ein Sprichwort, vielleicht ist es auch schon eins und ich kenne es noch nicht. Es heißt, wie Gott mir, so ich dir. Das ist eigentlich ein Neues Testament-Sprichwort, oder? Wie Gott mir, so ich dir. Und darum soll es heute Morgen gehen, in dem zweiten Teil unserer Predigtreihe. Genau. Na, wie ist denn Gott zu mir? Wie ist er denn zu uns? Ich habe zwei biblische Geschichten, Geschichten klingt immer so wie Märchen, ne? Zwei biblische Begebenheiten, die Jesus erzählt oder erlebt. Und da möchte ich mit euch mal so ein bisschen reinzoomen. Und ja, genau, da lese ich dazu einfach mal was vor. Und zwar aus dem Lukas-Evangelium 15. Alle, die letzten Sonntag da waren, wissen jetzt, was kommt. Und für die anderen lese ich jetzt nochmal den zweiten Teil davon. Lukas 15. Und es geht los, Vers 24, der erste Teil, den fasse ich nochmal schnell zusammen. Der Sohn rennt vom Vater weg, der Vater hat zwei Söhne, den älteren und jüngeren. Der Jüngere rennt vom Vater weg, bringt sein ganzes Erbe durch, kommt dann wieder zurück. Der Vater nimmt ihn auf und feiert ein Fest mit ihm. Und jetzt kommt der zweite, und zwar, So. Denn dieser, mein Sohn, Moment, jetzt hier, Vers 25, aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen Knecht herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten und nie hast du mir einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit den Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Das ist ja eine eigentümliche Sache. Wir haben das schon oft gehört oder viele von uns haben das oft gehört. Das Gleichnis vom liebenden Vater. Wie Gott mir. Ich will einfach mal auf wie Gott mir gucken. Und ich habe da 5 Unterpunkte und der erste geht, er ist freundlich und voller Liebe. Gott ist zu uns freundlich und voller Liebe. Da ist der zweite Sohn und der hat richtig Ärger. Warum hat er Ärger? Verständlich, er malocht auf dem Feld und während er da noch arbeitet, fangen die schon an zu feiern da irgendwie. Er kommt nach Hause und sagt, was machen die da? Müsste ich da was wissen? Hab ich einen Termin verpasst? Also er ist schon mal so ein bisschen ärgerlich drauf. Und dann kommt auch noch der Vater zu ihm raus und sagt ihm, hey, wir feiern und so. Komm noch rein. Da platzt ihm echt die Hutschnur. Da sagt er, Moment mal, du bist doch ungerecht. Der hat alles genommen und ist abgehauen. Und jetzt feierst du mit ihm auch noch? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und mich hast du gar nicht eingeladen. Und so gräbt er sich mehr und mehr ein, auch in sein Selbstmitleid. Und ja, manchmal ist es richtig schwer, dass man da wieder rauskommt, oder? Kennt ihr das? Selbstmitleid ist eine wirklich finstere Geschichte. Ja, weil man darin so gefangen wird. Aber der Vater, der freundlich ist und Liebe hat, der geht nicht nur dem ersten Sohn mit offenen Armen entgegen, sondern auch dem zweiten. Er sagt, hey, du bist mein Sohn, komm rein, wir wollen nicht ohne dich feiern. Und er versucht, das zu durchbrechen und gibt ihm eine andere Perspektive. Und er sagt ihm, er zeigt ihm einfach so auf, hey, mussten wir uns nicht freuen? Ist das nicht eigentlich ein Anlass dafür, dass wir richtig mal eine Party loslegen? Weil er ist wieder da. Er war sogar so wie tot und jetzt ist er wieder lebendig. Das ist eigentlich das Gehalt. Schau doch mal nicht nur auf dich, schau doch mal auf ihn. Selbstmitleid ist meistens so ich Armer. Ja, aber wenn wir auf den anderen sehen, dann liftet sich das irgendwie und das ist auch ein guter Weg, um rauszukommen. Und diesen Weg geht der Vater mit ihm. Und er lässt sich diesen Vorwurf auch an ihm abprallen, dass er ungerecht wäre oder so. Er ist einfach liebend. Und in gewisser Weise ist Liebe immer ungerecht, oder? Weil man sie nicht verdient. Also, er gibt Freude weiter statt diesem Ärger und er geht darauf ein. Und das ist die erste Sache, er ist freundlich und voller Liebe. Ich finde das fantastisch, dass Gott so zu uns ist. Die zweite Sache ist die, wie Jesus mit den Jüngern umgeht. Da ist einer dabei, der Petrus, der hat also wirklich 3 Jahre lang, war er so der Shootingstar, so der unter den Jüngern, der ganz vorne steht. Und auf den alle immer so gucken, hey, hat Petrus das auch schon abgesegnet? Und der Petrus, der haut richtig daneben, indem er Jesus verleugnet. Und das Schlimmste daran ist, dass Jesus das ihm auch noch voraussagt. Ja, Jesus sagt, Petrus, der Satan hat danach verlangt, dass er euch alle schüttelt und ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann sagt Petrus, ja gut, ich brauche doch nicht jetzt dein Gebet. So hat er es nicht gesagt, aber er sagt, Herr, ich werde mit dir sterben. Ich bin 3 Jahre mit dir unterwegs gewesen. Ich bin doch Petrus, du kennst mich doch. Und Jesus sagt, bevor der Hahn gekräht hat, hast du mich 3-mal verleugnet. Dann wirst du mich 3-mal verleugnen. Und dann geschieht das so. Und als er das merkt, dann weint er. Dann merkt er einfach, ey, ich habe es nicht geschafft. Ich konnte nicht weit genug gehen. Aber Jesus sagte ihm damals noch eine Sache vorausschauend. Er sagte ihm, wenn du dann umgekehrt bist, dann geh und stärke die Brüder. Also Jesus hat schon vorgesorgt sozusagen, er hat auch schon all das gewusst und trotzdem, und das ist mein zweiter Punkt, vergibt er von Herzen. Ja, als Jesus dann diese Szene, wo Jesus dann mit dem Petrus zusammentrifft und er ihn fragt, hast du mich lieb, Petrus? Da sagt Petrus 3-mal auf die Frage, ich hab dich lieb. Ich will da nicht im Detail mehr drauf eingehen, aber das Wichtige ist, Jesus gibt ihm immer wieder Vertrauen danach. Er sagt, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer. Ja, die Lämmer, das sind doch die Kleinen, oder? Die Unscheinbaren, die, auf die man besonders aufpassen muss, oder? Ja, die Schafe, okay, aber die Lämmer doch nicht. Also Petrus, doch. Gott vertraut ihm neu die Lämmer sogar an. Sogar die, die wirklich ganz besondere Pflege brauchen. Jesus vergibt. Er ist wirklich ja, total, total frei auch in der Vergebung. Ja, hast du mich lieb, ist die Frage. Und danach kommt nicht. Und wir müssen auch noch mal darüber reden, was ich dir damals gesagt habe. Ja, oder jetzt muss er sich mal beweisen, so Spießruten laufen, ne? Ob er wirklich würdig ist, dann auch die anderen zu leiten und zu führen. Nein. Sondern Jesus sagt, das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass du mich lieb hast. Und ich vergib dir. Und so ist er zu uns, so ist Gott zu uns. Er vergibt von Herzen, zweitens. Und das Dritte, er traut uns trotzdem etwas zu. Er gibt uns das wieder, was wir denn auch verloren hatten vielleicht. Die einzige Voraussetzung, hast du mich lieb. Der vierte Punkt ist, er freut sich an der Gemeinschaft mit uns. Der Vater nimmt den Sohn auf und das Erste, was er tut, ist, er feiert ein Fest. Ja, er hat einfach gerne Gemeinschaft und er will dieses Fest auch nicht ohne den zweiten Sohn feiern, sondern es ist ihm wichtig, dass der dabei ist. Ja, Gott, es ist wichtig, mit uns Gemeinschaft zu haben, Zeit mit uns zu verbringen, dass wir einfach mit ihm abhängen. Es tut uns gut. Und das weiß er. Und es tut ihm gut. Er ist gerne mit uns zusammen. Und die fünfte Sache, die ich von dem, wie ist Gott, wie Gott mir, die ich da rausnehme, ist, er gibt neue Perspektive, er gibt eine Zukunft. Ja, er gibt dem ersten Sohn einfach Reinheit, neue Kleidung, Autorität, den Siegelring. Er gibt ihm Sinn und Bedeutung. Du warst tot, aber jetzt bist du lebendig. Und dem zweiten Sohn nimmt er die Verletzungen seiner Seele. Ich bin die ganze Zeit bei dir und nie hast du was für mich getan. Ja, merkt er, wie viel Bitterkeit darin ist? Und das Vaterbild, das ein harter Vater ist. Und das Selbstmitleid. Und die Arbeit um Anerkennung. Ja, er geht mit ihm auch den Weg und er nimmt ihn liebevoll an und gibt Perspektive. Schau doch mal auf. Und sieh es doch mal anders als das, wie du es gerade jetzt einordnest. So ist Gott zu uns, wie Gott mir. Jetzt schiften wir rüber in den zweiten Teil. So ich dir. Die Motivation für all das, was wir anderen Leuten tun, kann doch nur sein, dass Jesus uns liebt und dass wir ihn lieben. So wie Jesus gefragt hat, hast du mich lieb? Wenn wir die Frage mit Ja beantworten, wenn wir sagen, ja, Herr, ich habe dich lieb. Und danach gleich denken, ah, du weißt ja, dass ich nicht vollkommen bin. Ja, kennt ihr vielleicht, ja? Dass wir das so ein bisschen abschwächen wollen noch. Das ist genau die Voraussetzung dafür, dass wir mit Jesus in Gottes Reich unterwegs sind. Dass wir offene Arme für Menschen haben, wie der Vater. Diese Liebe zu Jesus hilft uns, Menschen mit anderen Augen zu sehen, weil sie von Gott geliebt sind. Dass sie besonders sind. Sie hilft uns, auch den ersten Schritt auf sie zuzumachen. Wenn ich weiß, der Mensch ist von Gott geliebt, dann gehe ich anders auf ihn zu als sonst. Sie hilft uns, auch die Verlorenheit zu ertragen, in der manche Menschen leben. Wir sehen das vielleicht so aus unserer christlichen Perspektive, aber manche Menschen leben in dieser Verlorenheit ihr ganzes Leben und sind davon geprägt und kennen gar nichts anderes. Ich erinnere mich daran, ich habe mal eine Dame besucht, öfter, wir haben über Glauben geredet und sie hat gequalmt wie ein Schornstein. Und ich bin zu ihr in die Wohnung gegangen immer und jedes Mal, wenn ich da war, ich habe kaum noch Luft gekriegt. Aber sie wollte nicht gerne lüften. Und als ich rausgekommen bin, hat meine Klamotten gestunken. Aber ich bin trotzdem immer wieder dahin gegangen. Warum eigentlich? Weil ich ihr gerne von der Liebe Jesu weitergeben wollte. Es war mir wichtig. Wenn Liebe uns treibt, sind wir dazu bereit, auch Dinge zu ertragen, die vielleicht schwieriger sind. Vielleicht manche Sprache, die wir nie so wählen würden. Ja, Wir lassen die einfach mal an uns abprallen, weil die Liebe zu Jesus uns ertragen hilft. Also jetzt mein erster Punkt, das war die Vorrede, für so ich dir, Bereitschaft, Menschen anzunehmen. Römer 15, Vers 7 heißt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nicht nur allgemein, so als Gemeinde, irgendjemand wird schon tun, ja, irgendjemand wird ihn schon annehmen oder sie annehmen, sondern es kommt auf uns drauf an. Wir sind gefragt, wenn es um Annahme geht. Ich weiß nicht, ihr habt sicher schon mal die Sache, oder vielleicht einige von euch, die Sache gehört von dem Pastor, der angegangen wird von einem Gemeindeglied, so voll aufgebracht angerufen wird und es wird ihm so gesagt, Pastor, gestern habe ich versucht, dich anzurufen, habe dich nicht erreicht. Da war die Person, die so Hilfe brauchte und so, und dann am Ende habe ich dann auch einen Burger dann auch noch spendieren müssen. Und als sie dann auch nicht wusste, wo sie unterkommt, habe ich dich nochmal angerufen und ich habe dich wieder nicht erreicht. Und jetzt hat sie bei mir übernachten müssen, in meiner ausgebauten Garage. Toll. Hätte da nicht die Gemeinde eigentlich was machen müssen? Und die Antwort des Pastors war, mir scheint, die Gemeinde hat was gemacht. Ja, wir sind gemeint. Die Bereitschaft ist das Zweite, dem Heiligen Geist nachzugeben, sich vom Heiligen Geist treiben zu lassen. In Epheser 5, Vers 18 werden wir dazu ermutigt, werdet voll des Heiligen Geistes. Und dann passiert was, wenn der Heilige Geist uns erfüllt. Es passiert einfach, dass wir Reich Gottes denken, weil der Heilige Geist 24/7 Reich Gottes denkt und Reich Gottes baut und einfach unterwegs ist, den Willen Gottes auszuführen. Und es kann sein, dass wir dabei vielleicht einfach so erfasst werden, der Heilige Geist uns mit hineinnimmt, uns einfach ja, mit einbauen möchte in sein Werk, was er gerade vorhat. Und dann ist es wichtig, dass wir darauf hören, dass wir uns dazu darauf einlassen einfach, es wirklich denn auch machen. Es ist so ein bisschen so, wie wenn der Heilige Geist uns erfüllt, so wie Duftmarken so zu setzen vom Reich Gottes. Die Hunde, über die ihr euch alle ärgern könnt, die sind ja an jedem zweiten Baum und so und dann markieren sie ihr Revier. Lasst uns doch geistlich mal, vielleicht ein schlechter Vergleich, aber lasst uns doch geistlich mal eine Marke setzen. Ja, so dass Menschen das so ein bisschen sehen können. Ja, das Reich Gottes ist da. Ja, da sind so Punkte, Anhaltspunkte für das Reich Gottes, es kommt. Einfach, weil wir da lang gehen und da, wo wir Menschen treffen, sie einfach merken, hey, Reich Gottes ist wieder ausgegangen. Manchmal ist es so, dass der Heilige Geist zu einem redet in der Art und Weise, wie du es gar nicht zuerst wahrnimmst oder auch nicht wahrnehmen möchtest. Ich kann mich erinnern, ich stehe in Neuruppin an der Eisdiele, hole mir ein Eis, denke, so, das ist jetzt noch dein Eis, dann fährst du zurück nach Berlin. Und da stehen neben mir eine Frau und zwei Männer und die unterhalten sich so lautstark, dass jeder das hören muss. Und sie reden darüber, wie die Frau Angst hat, die war hochschwanger, Angst hat vor einem Kaiserschnitt und so weiter und das Kind wäre falsch rum und so weiter. Und ich kriege mein Eis und denke, in dem Moment, I did it once, I can do it again. Das war so, Gott, also ich habe es einmal gemacht, ich tue es nochmal. Und der Hintergrund ist dabei, dass unser Kind, unser erstes Kind, falsch rum lag. Und meine Frau gesagt hat, ich will keinen Kaiserschnitt haben. Ich habe die Worte von ihr gehört, von dieser anderen Frau. Und dann war mir so wie, hey, geh zu der Frau hin und bete für sie, so wie wir für meine Frau gebetet haben. Und dann hat sich das Kind umgedreht. War also ein ganz toller Eingriff und dann brauchte sie keinen Kaiserschnitt. Ja, und da dachte ich so, was für eine dumme Idee und bin rausgegangen. Zu meinem Auto, mit meinem Eis. Und als ich kurz vor dem Auto war, kam der Gedanke nochmal, jetzt sei doch nicht so feige. Dachte ich, niemand nennt mich feige. Nein. Nein, ihr wisst, wie man so kämpft. Ne? Und dann stehe ich da so mit meinem Eis, dann denke ich, gucke ich mich um und da sehe ich, wie die gerade mit ihrem Eis rauskommen, sich vor die Eisdiele setzen. Und da dachte ich, okay, Herr, du gewinnst. Ich bin hingegangen zu ihnen und habe gesagt, hey, ist jetzt ein bisschen komisch, wir kennen uns gar nicht und so, und habe denen die Geschichte erzählt. Habe gesagt, ich möchte gern für euch beten, wenn das okay ist. Ja, beten, ich glaube nicht, dass sie irgendwann mal in der Kirche waren. Und dann hat der Mann die Hand aufgelegt auf den Bauch und ich habe ihm die Hand auf die Schulter gelegt und wir haben einfach ein einfaches Gebet zu Jesus gesprochen, dass sich dieses Kind umdreht. Und ich habe es nicht mitgekriegt mehr, weil ich war dann auch ziemlich schnell weg. So wie Philippus. Nein. Aber wisst ihr, ich glaube gar nicht mal, dass die zur Bekehrung dadurch gefunden hat. Aber da wurde vielleicht eine Duftmarke des Reiches Gottes gesetzt. Und die haben sich danach bedankt dafür. Und ich dachte, dass sie was anderes machen würden. Aber siehst du, manchmal ist das überhaupt nicht so schlimm, wie man denkt. Und Gott kann viel mehr tun, als wir denken. Vielleicht sind wir von der Stufe 10 von Gott entfernt, minus 10 auf die Stufe minus 9 gekommen dadurch. Und das ist okay. Das ist eine Duftmarke Gottes, des Reiches Gottes für sie. Lasst uns doch einfach auf den Heiligen Geist hören. Manchmal sind die Dinge herausfordernd. Aber lasst sie uns tun. Und das Witzige dabei ist ja auch, wenn man Dinge tut und sich überwindet, das ist übrigens mein nächster Punkt, wenn man sich überwindet, dann kommt danach irgendwie meistens das Adrenalin. Ne? Es kommt nicht vorher. Wenn es vorher käme, wäre es leichter. Danach denkst du so, wenn du, weiß ich, zum Beispiel auf so ein 3-Meter-Brett gehst oder so, dann zittern dir die Knie, weil du bist noch 1,50 groß oder 1,70 oder weiß ich was. Dann siehst du die Wasserfläche, da sind noch 3 Meter dazu, ne, sind 4,70 Meter. Und dann siehst du noch mal 3 Meter das Becken, da denkst du, ich bin doch nicht verrückt, da springe ich noch nicht runter. Aber wenn du es gemacht hast, dann denkst du, wow, nächstes Mal mache ich es nochmal. Und dann das dritte Mal ist schon viel leichter. Ne? Und das Adrenalin kommt und auf einmal geht es ganz leicht. Und so ist es ja manchmal. Ne? Das ist die dritte Sache, die Bereitschaft, einfach auf andere zuzugehen, ist sich zu überwinden. Manchmal müssen wir uns einfach nur überwinden. Es ist doch nicht so schwer. Aber wir müssen es tun, wenn wir das Ergebnis sehen wollen. Ich erinnere mich daran, Story vor 40 Jahren, wollte sie trotzdem mehr in eure Richtung. Da war ich ungefähr so alt wie ihr. Da kam eine ganz liebe Schwester aus der Gemeinde auf mich zu und hat gesagt, hey, es gibt hier so einen Studenten, der ist ganz alleine hier in der großen Stadt, der kommt aus Hannover, kannst dich mal um den kümmern. Und ich dachte, kannst dich selber um den kümmern? Habe ich nicht gesagt. Aber habe ich gedacht, oder habe ich mir aber trotzdem die Adresse geben lassen und bin da hingegangen und dachte so, was wird das wohl werden, ey. Hab da gebimmelt, die Person war sogar da, hab gesagt, hallo, ich bin Hajo und ich habe gehört, dass du ganz allein in einer großen Stadt bist. Ich wollte dir einfach mal sagen, schön, dass du da bist. Und dann sehe ich, da steht so ein Schachbrett auf seiner Kommode. Da frage ich ihn so, hey, spielst du Schach? Ja, ja. Also ich spiele auch gerne Schach. Können wir ja mal zusammen machen. Dann haben wir uns wirklich zum Schachspielen verabredet. Dann hat er mich irgendwann mal mit nach Hannover genommen. Da war ich ganz überrascht. Da hat er gesagt, hey, ich fahre nach Hannover übers Wochenende, komm noch mit. Da dachte ich, cool. Ja, und heute sind 40 Jahre vergangen, und heute ist Andreas einer meiner besten Freunde, Andreas Kraft. Ja. Aber das war eine Überwindung. Ja, und da ist was Tolles draus geworden. Und wenn du heute jemand vielleicht begrüßt im Gottesdienst oder so und danach mit ihm redest, weißt du schon, was dabei rauskommt? Noch nicht. Aber lass dich doch mal drauf ein. Es könnte ja spannend sein. Der vierte Punkt ist die Angst, gehe an gegen die Angst, selber zu kurz zu kommen. Und ich weiß nicht, wem von euch das so geht. Manchmal denkt man, ja, und wo bleib ich in der ganzen Geschichte? Gottes Prinzip ist einfach, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das kann auch manchmal umgekehrt sein. Ne? Manchmal segnest du jemand und dann kommt der Segen zurück irgendwie. Es kann sein, dass du Freude teilst, Zuversicht oder Glaube. Es ist übrigens klasse, dass wenn du Freude teilst oder Glauben teilst, dass der mehr wird, wenn du ihn teilst. Ja, es geschieht was mit dem anderen. Ja, er freut sich immer mit, er verdoppelt sich. Wenn du Leid teilst, halbiert er sich. Und Freude verdoppelt sich. Das ist irgendwie eine besondere Sache. Ja, wenn du Dinge teilst, geistliche Kraft vollmacht, dass wir im Namen Jesu handeln dürfen, das ist ein Geschenk. Nicht nur für uns, sondern auch für den anderen. Wir dürfen das weitergeben. Gott will uns segnen und wir sollen ein Segen sein. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich gehe jetzt zum Vater. Und sie hören alle, er ist nicht mehr da. Und sind betrübt und sagt, Aber sie hören gar nicht weiter wahrscheinlich, weil er sagt danach noch, ich gehe zum Vater, um euch eine Stätte zu bereiten, um euch zu mir zu holen. Ja, also er hat Segen im Sinn wieder. Und er sagt, es ist auch besser für euch, wenn ich gehe, weil dann der Heilige Geist kommt. Ich bin bei euch 12, aber der Heilige Geist ist bei allen Jüngern weltweit zur gleichen Zeit. Fantastisch. Er hat also Dinge im Kopf, wenn er sagt, ich will dich segnen, die viel größer sind als das, was wir im Kopf haben. Manchmal fällt es uns ja gar nicht so schwer, auch abzugeben oder so. Also gerade so materielle Güter oder sowas. Ja, das kann man auch im Reich Gottes einbringen. Oder Zeit. In Indien haben wir das öfter gemacht. Da bist du sowieso der Reiche, in Anführungsstrichen, weil du weiß bist. Egal, ob du reich bist oder nicht. Und wenn du dann weitergibst, dann ist das fast schon normal. Aber wir haben das erlebt, als wir zurückgekommen sind aus Indien. Da haben wir mit einer vierköpfigen Familie uns versucht, hier wieder einzufinden. Und das mit dem Job war nicht so einfach und so weiter. Und dann haben wir jemanden besucht, mal, den wir in Indien kennengelernt haben, einen Studenten. Und es hat mich total berührt, als der in sein Büro gegangen ist. Der hatte da so ein Büro und dann holt er einen Umschlag und drückt mir den in die Hand und sagt, das ist für dich, hat Gott mir aufs Herz gelegt. Ein indischer Medizinstudent. Und ich dachte, hey, das kann doch jetzt irgendwie, als ich ihn aufgemacht habe, wäre ich fast umgefallen. Da waren über 1000 Pfund drin. Gott benutzt sowas. Da hat jemand, wurde ein Herz berührt, ja. Er versorgt. Wir brauchen keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Wir dürfen gerne das teilen, was wir haben. Gott lädt uns dazu ein. Lasst uns doch auch nicht zu denken, wir kommen zu kurz, wenn neue Leute in unsere Kleingruppe kommen. Ja, weil die irgendwie uns was wegnehmen könnten von dem, was wir haben. Lasst uns sie doch annehmen und uns darüber freuen. Ja, nicht eher so eine Schutzreaktion und sie müssen sich beweisen. Nee, lasst uns doch mal wieder Vater sein, so mit offenen Armen sie annehmen. Weißt du, was für ein Segen dadurch auch deiner Kleingruppe geschehen kann? Und jetzt komme ich zum Ende, der fünfte Punkt von dem, so ich dir. Verheißung, das ist die Verheißung, Menschen werden kommen. Warum werden Menschen kommen? Weil Gott sein Reich baut, weil er Menschen schickt, weil er Menschen einfach ja, in unsere Nähe schickt, damit wir ihnen dienen können. Wir haben ja an dem Leuchtturm ja, die Vision unserer Gemeinde nochmal stehen. Ja, wir möchten einfach mitarbeiten im Reich Gottes. Ich habe in einer Gebetszeit ein Bild gehabt und da war so ein Strand. Und an den Strand wurden Leute angespült, die schiffbrüchig waren. Und das war so wie, Leute kommen in das Reich Gottes, Leute kommen auch in die Gemeinde und sie werden angespült. Und oftmals ist es so, dass Leute, wenn sie Schiffbruch erlitten haben, sie mit letzter Kraft dahin geschwommen sind. Oder sie haben sich an irgendwas festgehalten, was völlig nutzlos war, aber es hat sie über Wasser gehalten. Ja? Vielleicht haben sie sich angewöhnt, Alkohol übermaßen zu genießen oder sowas, um ihr Elend zu ertragen. Und sie werden angespült und unser Vater traut uns das zu, dass wir als Gemeinde sie annehmen, dass wir hingehen und sie aufsammeln, dass wir sie suchen, dass wir uns um sie kümmern. Die wenigsten, die ankommen, kommen mit dem Partyboot an und sagen, yeah, wir sind da. Gemeinde erlebt oft Menschen, die irgendwie schiffbrüchig sind. Lasst uns sie annehmen und lieb haben, weil unser Papa sie lieb hat. Und das ist genau die Herausforderung, ja, die er uns gibt. Und es ist auch eine schöne Herausforderung, weil er uns was zutraut, so wie dem Petrus. Er sagt, hast du mich lieb? Dann komm, arbeite mit in meinem Reich. Ich möchte euch einladen dazu. Ich möchte euch dazu einladen, mitzuarbeiten in Gottes Reich. Einladen, von dem, wie Gott mir, so ich dir zu kommen. Amen.